Wir kommen zu den allerletzten Worten, die uns überliefert worden sind von dem Apostel Paulus. Den Versen 5 bis 22 in 2. Timotheus Kapitel 4. In knappen Sätzen teilt er seinem Mitarbeiter mit seine letzten Anliegen. Er hat eben gesprochen von solchen, die sich abwenden. Du aber sei nüchtern. Das heißt, das ist ein negativer Ausdruck. In Bezug auf Irdisches soll man sich nicht berieseln lassen von dem, was in falscher Weise uns vereinnahmen möchte, uns beschlagnahmen möchte. Das heißt nicht, dass wir leer bleiben sollten. Wir sollten in Besitz genommen werden von unserem Herrn Jesus Christus, von den Gedanken über ihn. Aber in Bezug auf irdische Dinge sollten wir nüchtern sein, uns nicht da beschlagnahmen lassen. In allen Dingen erleide das Schlechte, tu das Werk eines Evangelisten. Das heißt, fahre fort einzuladen zu Jesus Christus. Timotheus ist der Berufung nach Apostel, aber ein Apostel, ein Missionar, soll auch evangelistisch tätig sein. Richte deinen Dienst aus in vollem Maße. Timotheus soll eifrig dabei sein mit seiner ganzen Gnadengabe, mit seiner ganzen Hingabe, mit dem Ziel vor Augen, seinen Dienst auszurichten. Und nun gibt Paulus die Begründung. Vers 5 hört nicht auf. Am Ende von Vers 5 hört der Satz nicht auf. Jetzt wird er mit Vers 6 begründet. Warum soll Timotheus seinen Dienst in vollem Maße ausrichten? Jetzt kommt etwas Fremdes für uns zunächst. Denn ich werde schon als Trankopfer ausgegossen. Ja, soll Timotheus nicht seinen Dienst ausrichten, ob Paulus stirbt oder nicht? Ja, aber im Hinblick auf den baldigen Tod, den wahrscheinlichen Tod von Paulus, ist es umso wichtiger, dass Timotheus seine Aufgabe wahrnimmt. Paulus will scheinbar sagen, ich bin bald weg. Und dann liegt die Verantwortung in verstärktem Maße auf dir. Und dann will ich dir mitgeben, richte deinen Dienst aus in vollem Maße, sei vollkommen treu, ich werde schon als Trankopfer ausgegossen und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Das weiß er. Das ist ein prophetischer Ausblick, den nicht jeder bekommt. Ich habe den edlen Kampf, hier das Wort Carlos, recht edel, gut, trefflich, vortrefflich. Ich habe diesen Kampf, den guten Kampf, gekämpft. Er hat ihn auch in guter Weise gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Jeder hat seinen Lauf zu laufen. Paulus hat ihn beendet. Er ist bald am Ziel. Ich habe den Glauben bewahrt. Welch ein Zeugnis! Hinfort liegt der Ehrenkranz der Gerechtigkeit für mich bereit, welchen der Herr mir an jenem Tage zuerkennen wird. Der Ehrenkranz liegt bereit, aber er wird ausgehändigt am Tag, wo wir alle Jesus Christus begegnen. Der Ehrenkranz der Gerechtigkeit, er erwartet also eine gewisse Rechtfertigung noch am Ende seines Lebens. In der Ewigkeit. Auch bei der Rechtfertigung haben wir ein Dreifaches. In der Bekehrung zu Jesus Christus werden wir gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. In unserem Leben werden wir bestätigt nach Jakobus. Das nennt er auch Rechtfertigung. Aber wenn Jesus kommt, dann treten wir ins ewige gerechte Heil. Welchen der Herr mir an jenem Tage zuerkennen wird. Der gerechte Richter, Er weiß, dass Gott gerecht sein wird, wenn er ihm Gerechtigkeit zuspricht oder zuerkennt. Johannes sagt einmal, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, der Herr, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Es ist Paulus wichtig, im Römerbrief zu zeigen, dass wenn Gott Sünden vergibt, er gerecht bleibt. Das kennen wir heute kaum mehr. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass Gott ein liebender Gott ist und ohne weiteres verpflichtet ist, zu vergeben. Aber für den Juden, der Gott als gerechten Gott kennengelernt hat, ist es wirklich eine Frage. Aber Paulus macht deutlich, dass Gott gerecht ist durch Jesus Christus. Und nur wer sich auf Christus als Stellvertreter beruft, der kann Gott ins Auge schauen und wissen, dass er zu Recht, dass ihm zu Recht vergeben wurde. Paulus kann also durch den Glauben an Jesus Christus sagen, wenn Gott mir an jenem Tage die Gerechtigkeit zuspricht, dann wird er ein gerechter Richter sein. Christus hat die volle Strafe für eine Schuld auf sich genommen. Nicht aber mir allein wird so geschehen, sondern auch allen, die seine Erscheinung geliebt haben werden. Wenn Jesus kommt und wir seine Erscheinung geliebt haben werden, dann wird uns das auch geschehen. Das heißt, nur wer gerechtfertigt wurde, kann sich freuen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Sonst muss er sich fürchten. Wenn ihm aber vergeben wurde, dann kann er mit Liebe auf die Wiederkunft Jesu Christi hinschauen. Denn er liebt den, der ihn geliebt hat und ihm vergeben hat. Es kommen einige praktische Anliegen. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Das wird er zweimal sagen. Hier zum ersten Mal. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas verließ mich. Aus Liebe zum Lauf dieser jetzigen Welt, zum Wesen dieser jetzigen zeitlichen Welt. Das will nicht heißen oder muss nicht heißen, dass er grundsätzlich abfiel vom Glauben, aber als Mitarbeiter wurde er nun untauglich, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger wurden als der Dienst. Das geschieht immer wieder, dass einige abrücken. Und so ist Paulus um einen Mitarbeiter einsamer. Und ihm fehlt also der Mitarbeiter. Dieser große Mann, Paulus, der misst seine Mitarbeiter. Denken wir an Apostelgeschichte 17, dürfte es sein, wo er sich so freut, wenn er seine jungen Mitarbeiter wieder sieht, die aus Makedonien zurückgekommen sind. Wir wollen mit anderen zusammen den Weg gehen und dem Herrn dienen. Demas verließ mich aus Liebe zum Lauf dieser jetzigen Welt. Und er ging nach Thessalonich, Kreskes nach Galatien, Titus nach Dalmatien, im heutigen Jugoslawien. Lukas allein ist bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Welch ein Zeugnis! Sind Sie ein Versager? Sind Sie ein Markus? Es ist Hoffnung da. Markus ging auch einmal weg. Nicht aus demselben Grunde wie Demas. Demas zog die Welt an mit ihrem Wesen. Für Markus war die Arbeit bei Paulus und Barnabas zu viel. In einem gewissen Sinne könnte es dasselbe sein. Aber der Anlass war doch ein anderer. Und dann ist er wieder nach Hause gegangen zu Mama. Mama hatte ein großes Haus. Für die damaligen Verhältnisse war sie wohlhabend. Sie hatte ein Haus, in dem ein Teil der Gemeinde in Jerusalem sich treffen konnte zum Gebet. Apostelgeschichte 12. Er war diese Strapaz nicht gewohnt. Und als dann die zweite Missionsreise beginnen sollte, dann sagte Paulus nichts, der Markus kommt nicht mit. Barnabas sagt, ja, den können wir schon mal mitnehmen. Nee, sagt Paulus, nein. Und dann entstand so eine gespannte Atmosphäre, die wir auch kennen. Nun, beide, es wird wohl etwas auf beiden Seiten gelegen haben. Barnabas war natürlich sein Onkel oder Neffe, wie es nun war, weiß ich nicht genau. Aber ein Verwandter und natürlich Blutsverwandtschaft ist etwas geduldiger. Auf jeden Fall, Markus ändert sich. Er ändert seine Lebensweise, seine Einstellung zur Arbeit im Reiche Gottes. Und zu diesem Zeitpunkt, auch Barnabas und Saulus haben sich versöhnt. Und Barnabas und Paulus. Und jetzt merken wir am Ende dieses Briefes, gegen Ende des Lebens von Paulus, Markus ist zurückgekommen zu Paulus und ist für Paulus ein nützlicher Arbeiter. Er hat sich bewährt. Es ist also möglich, wieder zu einem Sieger zu werden, wenn man versagt hat. Das ist ein Hoffnungsblick. Kürzlich erzählte mir jemand aus dieser Gegend, vor einigen Tagen, er wäre auf der Bibelschule in Brake gewesen, aber er hätte es nicht ganz geschafft. Das war sehr schwer für ihn. Er ist also mehr praktisch veranlagt, hat heute ein sehr gutes Geschäft, aber da mit den Büchern, das war nicht seine Sache. Und dann kam es mal zu einer Prüfung und da sagte er, da habe ich beim Nachbar abgeschrieben. Und das hat ihn dann aber doch geplagt und dann hat er sich gemeldet beim Lehrer und gesagt, also mit den Prüfungen, das war so, ich habe doch abgeschrieben. So. Nun, da wollen wir mal zusammen beten. Dann haben sie zusammen gebetet und dann hat er hinterher gedacht, aha, ich habe eine neue Chance. Ja? Der hat mich nicht. Das zerknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, heißt es von Jesus. Ja? Das hat ihm Mut gemacht. Er war ja ganz aus der Welt gekommen, war irgendwie zum Glauben gekommen. Und mit seiner Frau hat er noch wirklich etwas lernen wollen, war zur Bibelschule gegangen, hat 2 Jahre geschafft. Aber dieser Schritt, diese Barmherzigkeit, dieses Entgegenkommen, dieses Anerkennen von Buße, das hat ihm so wohl getan. Heute ist er ein eifriger Zeuge für Jesus Christus. Einer nach dem anderen kommt zum Glauben durch ihn. Er hat seinen Platz gefunden. Ja? Markus auch. Tychikus sandte ich nach Ephesus. Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. Ja, die braucht man. Die Bücher, die Pergamente, die Handrollen, die Schriften, wahrscheinlich einige Kopien heiliger Schrift dabei. Übrigens, wir befassten uns mit Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben oder Gott gehaucht. Zu diesem Zeitpunkt des Schreibens des 2. Thessalonicher Brief dürfte der größere Teil des Neuen Testamentes bereits vorliegen. Und ich glaube, es ist in dem ersten Brief, sagt Paulus etwas, das uns zu verstehen gibt, dass auch das Neue Testament, er zitiert aus Lukas, glaube ich, und bezeichnet es als Schrift. Somit ist also andeutungsweise neutestamentliche Schrift eingeschlossen in diese Aussage, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Paulus braucht diese Schriftkopien, diese Schriften, sehnt sich danach. Alexander der Schmied, er zeigte mir viel Schlimmes. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung kam niemand, um bei mir zu sein. Es waren Christen in Rom. Keiner machte sich auf, zum Verhör zu kommen und Paulus beizustehen. Sondern alle verließen mich, ließen mich im Stich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Warum hier so und dann beim Alexander so? Ich weiß nicht. Alexander zeigt konsequenten Widerstand immer wieder Also bei ihm ist es klar, wie er steht. Und deshalb wahrscheinlich sagt Paulus, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Bei den Gläubigen, die ihm nicht beigestanden sind, wird es wohl so sein, das ist einfach ein Versagen. Sie haben sich gefürchtet, sich zu identifizieren. Ich glaube, so viel ich weiß, ist der Brand von Rom schon Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Ist also schon kritisch. Bei meiner ersten Verantwortung kam niemand, um mir beizustehen, sondern alle verließen mich. Ich glaube, Nero ist ein Jahr nach Paulus gestorben. Ja, wie? 64? Ja, das dürfte stimmen. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr stand mir aber bei und gab mir innere Kraft. Wie steht es bei Ihnen? Wie? Stärkte mich. Dynamis hier. Gab mir inneres Können zu widerstehen oder gab mir innere Kraft im Innern. Von innen her half er mir, damit durch mich die Verkündigung in vollem Maße ausgerichtet werde und alle aus den Völkern hören möchten. Paulus sieht das so, ich bin bestätigt worden, in gewissem Sinne in meiner Arbeit, und das hat zur Verkündigung des Evangeliums beigetragen. Paulus darf weiter noch verkünden, aber er weiß, es ist bald aus. Aber irgendwie, wir wissen nicht ganz genau, hat dieses zur Erweiterung der Missionstätigkeit beigetragen. Und ich wurde aus dem Rachen des Löwen gezogen und gerettet. Und der Herr wird mich von jedem bösen Werk wegziehen und retten und wird mich bewahren für sein himmlisches Königreich, welchem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. So sei es, so ist es. Hat er ihn gerettet? Der Tradition nach, der Überlieferung nach, wurde er enthauptet. Aber wieder im selben Sinne wie in Kapitel 3, ja? Er selbst wurde bewahrt. In jeder Not darf man geistlich bewahrt bleiben. Das Äußere muss abnehmen und kann leiden. Aber das Innere darf Tag für Tag erneuert werden. 2. Korinther 4, Vers 16. Grüße Priska und Aquila. Warum immer die Priska zuerst? Nun, das ist ja auch höflich, nicht wahr? Dass man die Frauen zuerst nennt. Soviel ich weiß, sind diese beiden das einzige Ehepaar, das immer wieder genannt wird. Man hat sich gefragt, warum die Priska zuerst genannt wird. Warum nicht Aquila und Priska oder Priscilla? Vielleicht aus Höflichkeitsgründen, ich weiß nicht. Feministisch wird es wohl kaum begründen sein. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erinnern Sie sich dieses Mannes von Kapitel 1 her? Der Herr gebe ihm, dass er Gnade finde an jenem Tag oder so etwas. Aus diesen beiden Versen schließt man, dass Onesiphorus nicht mehr lebte und dass es berechtigt sei, für bereits Verstorbene noch zu beten. Aber es ist eine ganze Reihe von Fragen zu stellen. Es ist sehr viel Ungewisses um diese Situation. Es ist überhaupt nicht sicher, dass Onesiphorus schon gestorben war. Er könnte vermisst sein oder irgendwo unterwegs sein. Das sind kritische Zeiten, das können wir uns nicht so gut vorstellen, sei denn wir etwas wissen von den Wegen der Christen im Osten oder etwas gelesen haben über solche Zeiten. Dann wird das verständlich. Bevor etwas erwiesen ist, haben wir kein Recht, eine Lehre aufzubauen. Das ist übrigens eine Grundregel. Wir dürfen nicht auf Meinungen Lehren bauen. Erst wenn es notwendig ist, etwas als Wahrheit hinzustellen, darf es als dogmatische Lehre gelehrt werden. Und bevor wir Beweise haben, dass Onesiphorus wirklich gestorben war zu diesem Zeitpunkt, haben wir kein Recht zu sagen, die Bibel gibt uns zu verstehen, dass wir für bereits Gestorbene beten dürfen. Es kann nicht bewiesen werden, dass Paulus das getan hat. Ich habe das übrigens auch nach dem Tod eines Freizeitteilnehmers einmal erlebt von einem evangelischen Pfarrer, der dann auch noch nachträglich für ihn gebetet hat. Das kann vorkommen. Das ist aber nicht am Platz von der Heiligen Schrift her. Das müssen wir, ab dem Tode müssen wir die ganze Sache Gott überlassen. Erastus blieb in Korinth. Trophimus ließ ich krank in Milet zurück. Aha, das gibt es auch. Nicht alle werden geheilt, obwohl einige. Das darf also so sein, ohne Entschuldigung. Paulus hätte ihn ruhig heilen können, aber er anerkennt auch die Möglichkeit des Krankseins. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen, wieder. Schnell, komm, komm, bring den Mantel mit, es wird kalt sein. Ich brauche dich, ich habe niemanden. Lukas ist noch bei mir, aber sonst sind fast alle weg. Einige sind noch da. Es grüßen dich Eubulus, Pudens, Linus, Claudia. Solche Namen hat man noch nachträglich archäologisch gefunden. Das sind dann so Belege für Namen von damaligen Christen. Und alle Brüder. Schlussgebet. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geiste. Am Schluss des Lebens zeigt Paulus noch einmal, worauf es wirklich ankommt. Nicht aufs Äußerliche, sondern aufs Innerliche. Der Körper, mein Körper wird sterben, auch deiner, Timotheus. Aber bitte, Timotheus, bewahre deinen Geist. Und der Herr sei mit deinem Geist und bewahre diesen inneren Menschen, bewahre dieses anvertraute Heil, dass, wenn du es ihm anvertraut hast, dann wird er es auch tun. Und das allerletzte Wort, die Gnade sei mit euch, davon leben wir. Euch. Timotheus gibt den Inhalt weiter. Er ist nicht bei Timotheus geblieben und in den Papierkorb gewandert. Timotheus hat diese Wahrheiten weitergegeben. Und auch wir wollen das Gewonnene in diesen Tagen nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Lassen Sie mich noch einiges zusammenfassen, das man gelernt haben könnte aus unserem Brief. Und dann schließe ich ab. Einige kurze Sätze, die so als Zusammenfassung dienen könnten von dem, was der Brief mir und uns allen sagen könnte. Einmal, wir merken aus diesem Brief, wir leben in ernsten Zeiten. Letzte Zeit ist jetzt und wird immer jetzt sein, bis Jesus kommt. Und diese Zeit wird immer ernst sein. Wenn nicht bei uns, dann irgendwo. Und wir sind nicht allein auf der Welt. Wir sollen mit der ganzen Gemeinde zusammen uns verbunden sein, wissen. Die Welt, das müssen wir wissen, auch die deutsche Welt, ist nicht Freund von Jesus Christus. Wir müssen wissen, unsere Umwelt ist nicht christusfreundlich. Wir werden es mit Schwierigkeiten zu tun haben. Mehr oder weniger, je nach Führung. Weiter. Wir wollen uns nach Jesus Christus hin orientieren. Ihn in die Mitte unseres Lebens stellen, uns nach ihm ausrichten. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Das ist die Ausrichtung, die wir in diesem Brief merken. Am Schluss seines Lebens ist Paulus das wichtig. Es geht um Jesus, den Auferstandenen. Drittens, wir sind gerufen, einem Ziel entgegenzuleben. Wir sind Gerufene, aber für ein Ziel. Wir gehen einer Ewigkeit entgegen. Einem Tag entgegen, wo dann Bilanz gezogen wird, wo die Ewigkeit mit ihrer Gerechtigkeit und Vollkommenheit beginnt. Wir sind gerufen, einem Ziel entgegenzuleben, und diesem Ziel wollen wir entgegenstreben. Viertens, eine zuverlässige Richtschnur haben wir in der Heiligen Schrift. Danach wollen wir uns ausrichten. Gott hat gesprochen, und diese Sprache ist vollkommen, sie genügt für uns, Sie genügt, um uns den Weg zu zeigen in der Dunkelheit, so wie Petrus es sagt. 2. Petrus 1. Und weiter. Wir wollen auf diesem Wege zum Ziel hin, auf dem Wege mit Jesus Christus, wir wollen auf diesem Wege einander mitnehmen und ermutigen. Wir wollen nicht alleine gehen. Besonders Jüngere wollen wir mitnehmen und sie ermutigen. Was hat das für mich bedeutet, wenn ein Älterer auf mich zukam und mich ermutigte? Ich war auf der Bibelschule als junger Mensch. Ich war schon mit 17 auf die Bibelschule gegangen. Und ich glaube, es dürfte im zweiten oder dritten Jahr gewesen sein. Also ich war noch ein sehr junger Mann. War ein Missionar aus Lateinamerika da gewesen. Und nachdem er sein Anliegen weitergegeben hatte, kam einer der Lehrer, ich glaube es war der Schulleiter, auf mich zu und sagte, Bruder Janssen, wäre das nicht was für Sie? Ich fing an, den Weg einzuschlagen, und dann hat der Herr einen anderen Weg gezeigt. Aber ich bin dankbar, dass er auf mich zukam und mich ansprach, so wie Paulus einmal Timotheus angesprochen hat. Komm, was meinst du? Wäre das nicht was für dich? Nehmen wir einander mit, zeigen wir, dass wir aneinander denken, wie in Kapitel 1. Und wollen wir zusammen in Gemeinschaft mit anderen den Weg gehen. Und letztens, wir wollen auch immer wieder andere auf den Weg mit Jesus Christus einladen. Es geht um das Zeugnis, es geht um die Botschaft, die Heilsbotschaft, es geht um das Evangelium. Dafür leiden Paulus und Timotheus. Und wenn wir wirklich dabei sind, dann gehört dieses dazu, dass wir immer wieder andere einladen. Und falls hier jemand ist, der noch nicht den Weg mit Jesus Christus eingeschlagen hat, wollen Sie sich heute einladen lassen. Jesus Christus ist für Sie gestorben, hat Ihre Schuld ganz auf sich genommen. Jetzt ist noch Gelegenheit. Aus Liebe hat er sich für uns ganz dahingegeben. Es ist es wert, dass wir uns ganz ihm ausliefern. Dann kann ein neues Leben, ein neuer Weg beginnen.